Vielen Dank für die Einladung, hier herzukommen, besonders an Joachim. Es freut mich sehr, hier zu sein. Wir haben das in den letzten Jahren schon ein paar Mal versucht und aus irgendeinem Grund hat es nie geklappt. Und jetzt hat es geklappt, das finde ich, das freut mich sehr. Lassen Sie mich gleich beginnen mit zwei kurzen Definitionen, weil die auch hier auf sozusagen im Titel stehen, Autonomie und Kontrolle nach dem Ende der Privatsphäre. Unter Autonomie verstehe ich ganz einfach die Fähigkeit, das eigene Leben zu gestalten. Und unter Kontrolle verstehe ich einfach die Fähigkeit, das Leben anderer sozusagen zu formen. Und was es mit dem Ende der Privatsphäre auf sich hat, wird hoffentlich im Verlauf des Vortrags klar werden. Ich glaube, das kennen wir alle, das ganz klassische Privacy-Paradox, nämlich wenn man die in Umfragen sagen, eigentlich über Jahre hin zuverlässig, regelmäßig rund 80% aller Menschen, dass die Privatsphäre ihnen wichtig oder sehr wichtig ist. Wenn wir aber im Alltag schauen, wie die meisten Menschen mit der Privatsphäre, mit ihren persönlichen und der personenbezogenen Daten umgehen, da stellen wir fest, dass sie meist recht sorglos sind und im Vordergrund steht kurzfristige, unmittelbare Nützlichkeit, Convenience, die Bequemlichkeit. Und da tut sich eigentlich ein eklatanter Widerspruch auf zwischen dem, was Leute sagen und dem, was sie tun. Dieser Widerspruch ist nichts Neues und er ist konsistent seit vielen, vielen Jahren. Es gibt jetzt verschiedene Arten, sozusagen über das nachzudenken oder diesen Widerspruch zu deuten, denn der bringt die Privacy-Aktivisten oftmals zur Verzweiflung und eben zur Einschätzung, dass die Leute halt einfach dumm und faul sind. Sie wissen es, aber sie machen es nicht. Für einen miesen Rabatt, für eine kleine Bequemlichkeit werfen sie alle gute Vorsätze vom Bord und geben ihre DNA her für 10% bei McDonald's. Vor einigen Jahren, ich verfolge diese Diskussion jetzt schon recht lange, gab es deshalb die Meinung, es müsste zuerst mal so ein richtig massives Privacy-Desaster geben, so ein Privacy-Super-GAU, damit sozusagen diese Faulheit und Dummheit durchbrochen werden kann. Aber jetzt, doch schon nach wieder 3 Jahre nach Snowden und einer gewissen Ernüchterung oder vielleicht einer besseren Vorstellung, was Facebook und Google so machen, was deren Geschäftsmodelle sind und wo die sich ungefähr hinbewegen, als allumfassende sozusagen Datenkraken, muss man sagen, es kann eigentlich fast nicht mehr schlimmer werden. Und es passiert immer noch nichts. Sozusagen dieses Paradox ist noch genau gleich, wie es vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren war. Und vielleicht sind die Leute einfach immer noch dumm und faul. Aber ich glaube, man kann darüber auch anders nachdenken. Ich glaube, es ist wichtig, darüber sozusagen anders nachzudenken, wie mit dieser moralischen Einstellung. Jetzt müssen wir die Leute nur genug Angst machen, dann werden sie endlich sozusagen aufwachen. Ich glaube, wir kennen das ja auch aus unserem eigenen sozusagen Alltag. Wer schon mal versucht hat, sozusagen jedes Cookie, das bei einer im Browser gesetzt wird, individuell bewilligungspflichtig zu machen, das kann man ja, ist ja eine ganz normale Einstellung, der wird da relativ schnell wieder davon absehen, weil es einfach extrem mühsam ist und es halt extrem unbequem ist und de facto einfach nicht machbar, wenn man sich noch mit etwas anderem beschäftigen will, wie mit seiner eigenen Privatsphäre. Ich glaube aber, dass man eben das anders anschauen muss, dass man es anders anschauen kann und dass wir es hier mit einem Problem von Form und Funktion zu tun haben. Wir verwechseln hier die Form, wie die Privatsphäre bisher ausgesehen hat, wie sie konzipiert wurde, wie sie ausgestaltet war, mit der Funktion, warum wir so etwas in die Privatsphäre für wichtig erachten. Ich möchte jetzt mal von der Form her sozusagen, was ist die Privatsphäre, absehen und dazu kommen, was die Funktionen sozusagen der Privatsphäre sind. Und meine These ist, dass wenn man die Menschen fragt, ob ihnen Privatsphäre wichtig ist, dann denken sie an die Funktionen. Warum soll ich so etwas wie Privatsphäre haben? Und wenn wir sie beobachten, dann stellen wir fest, dass die konventionellen Formen, in denen das sozusagen sich ausdrückt, nicht mehr funktionieren. Also was sind dann die Funktionen der Privatsphäre? Es gibt natürlich verschiedene Sichten darauf. Das reicht vom recht simplen The Right to be Left Alone, das sozusagen in der amerikanischen Rechtsprechung so grundlegend ist für das Recht auf Privatsphäre, hin bis zu expansiven menschenrechtlichen Überlegungen zur Würde des Menschen, die besonders in der deutschen Diskussion immer wieder ins Zentrum gestellt werden. Ich nehme hier eine dritte Position ein, nämlich eine primär politische, dass Privatsphäre sozusagen ein wesentliches Moment ist oder ein wesentliches Element ist, um die politische Sphäre der liberalen, modernen Demokratie zu strukturieren. Weil dieses Feld sozusagen des politischen oder des gesellschaftlichen, es besteht aus einer Spannung von zwei gegensätzlichen, aber gemeinsam sozusagen das politische strukturierenden Dynamiken. Das ist zum einen eine zentrale, zunächst einmal staatliche, später natürlich auch zunehmend privatwirtschaftliche Planung und Kontrolle auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Autonomie des Individuums, das dem entgegensteht. Das Erstere, diese Planung und Kontrolle, wird vorangetrieben durch die Herausbildung von hierarchischen Bürokratien, sozusagen als Organisationsform des kollektiven Handelns. Das Letztere durch die Herausbildung sozusagen des zunächst weißen männlichen Bürgers als ein politisches Subjekt. Das Konzept der Privatsphäre spielte dabei eine wesentliche Rolle, um das Verhältnis zwischen den beiden sozusagen Dynamiken auszutarieren und in eine demokratische Öffentlichkeit zu verwandeln. Wenn wir heute vom Ende der Privatsphäre sprechen, dann erleben wir, dass diese Struktur auseinanderbricht, sowohl auf der Seite der Formen der institutionellen Kontrolle, die anders sind als diese klassischen bürokratischen, wie auch auf der Ebene der Subjektivierungsweise, also wie sich Akteure selber entwerfen und in der Folge sozusagen dieser Veränderung dieser Struktur von dieses Mal Bürokratie und Bürger nenne, hört die klassische Konzeption der Privatsphäre auf, ihre wesentlichen Funktionen zu erfüllen. Und wenn ich hier vom Ende der Privatsphäre spreche, dann verweist das in diesem Sinne auf diese doppelte Transformation dieser beiden Elemente hin. Eben zum einen, wie Menschen versuchen, Autonomie zu erlangen und zum anderen, wie Kontrolle sozusagen sich in ihrem Leben manifestiert. Lass mich ein bisschen zurückgehen und mal diese erste Struktur versuchen zu erklären. Die ist jetzt eben die Bürokratie und der Bürger genannt habe und hier mal so grob auf 1700 bis 1950 verorte. Also wir haben eine Herausbildung eines neuen Typus von großen bürokratischen Institutionen, die eben zunächst auf dem Gebiet der öffentlichen Verwaltung und seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Organisationsform auch auf dem Gebiet der industriellen Produktion, also der Wirtschaft, dominant. Denn diese neuen Institutionen, die bürokratischen Institutionen, die vermochten kollektives Handeln verschiedenster Art, eben staatlich, aber auch ökonomisch, aber auch sozial. Also auch die Gewerkschaften in ihrer klassischen Form sind sozusagen typische bürokratische Organisationen. Also sie konnten das kollektive Handeln verschiedenster Art in bisher nicht gekannten Dimensionen, also sowohl was die Größe, also die zeitliche, also die räumliche Größe, also nationalstaatliche Größe beispielsweise, aber auch auf die zeitliche Größe über sehr, sehr lange Zeit hin, aber auch eben in Bezug auf die Komplexität, was überhaupt möglich war, organisieren und entstanden dadurch. Die Idee der Volkszählung sozusagen als eine Grund sozusagen Funktion oder eine Grundtätigkeit bürokratischer, staatlicher Institutionen geht auf eine Idee zurück, eines Marquis de Vauban, der Ludwig dem 14., dem berühmten Versailles Sonnenkönig, 1686, die Idee einer jährlichen Volkszählung vorschlug, damit er, ich zitiere hier, von seinem Schreibtisch aus innerhalb einiger Stunden den Zustand des großen Landes, das er regiere, begutachten könne und um mit Gewissheit festzustellen, woraus seine Größe, sein Reichtum und seine Macht bestehe. Es ist nicht ganz zufällig, dass es unklar ist, auf was sich das Sein bezieht, auf sein Land oder auf den König. Das war damals nicht getrennt. Aber aus praktischen Gründen war diese Idee einer jährlichen Volkszählung absolut undurchführbar. Aber sie verschwindet nicht mehr, sondern es werden jetzt immer mehr Anstrengungen genommen, das Wissen des Staates über seine Subjekte zu verbessern. Diese Bestrebungen fasst der preußische Regierungswissenschaftler Gottfried Aschenwall knapp 50 Jahre später unter dem Begriff der Statistik zusammen, die er definiert als die Lehre von den Daten über den Staat. Wenige Jahre später, 1753, ordnet die Kaiserin Maria Theresia die erste Volkszählung in Österreich an. Dann nochmal ein paar Jahre später, 1816, macht das Königreich Preußen seine erste Volkszählung. 1872 richtet das neu gegründete Deutsche Reich eine moderne statistische Zentralbehörde ein, das Kaiserliche Statistische Amt, in dessen direkter Kontinuität das heutige Statistische Bundesamt steht. Die Datensammlung und die damit verbundenen technischen Innovationen, die ganz wesentlich dazu beigetragen hat, automatisierte Datenverarbeitung voranzutreiben. Hier vielleicht nur ganz kurz als Nebenbemerkung, eine wesentliche Rolle spielt hier die amerikanische Volkszählung 1880. Die amerikanische Verfassung schreibt all 10 Jahre eine Volkszählung vor und 1889 haben sie gemerkt, dass sie immer noch damit beschäftigt waren, die Daten von 1880 zu zählen und nächstes Jahr schon wieder eine neue Volkszählung anstünde. Und um aus dieser sozusagen Problem der Datenflut rauszukommen, wurde eine Konferenz einberufen, in der verschiedene Methoden vorgestellt wurden, wie man die Datenverarbeitung verbessern kann, und gewonnen hat sozusagen diesen Wettbewerb Hermann Hollerith, der und damit sozusagen eingeführt hat, eine neue Klasse von Datenverarbeitungsmaschinen, eine Firma gegründet, die nach einigen Mergers and Acquisition heute IBM heißt. Also das sind Dinge, die dort anfangen und direkt sozusagen in die Gegenwart einwirken. Also was wir haben, ist eine neue Fähigkeit sozusagen der Bürokratien, Daten zu erheben, Daten über Menschen zu erheben und damit die wachsende Fähigkeit, immer größere Teile sozusagen des Lebens der Menschen bürokratisch zu organisieren. Das Kennzeichen bürokratischer Organisationen, das ist jetzt hier sozusagen ganz klassische quasi Soziologie, ist Unpersönlichkeit, Regelgebundenheit und Schriftlichkeit. Und diese, vor allem diese strikte Regelgebundenheit und Unpersönlichkeit führten dazu, dass um Beginn der sozusagen des 20. Jahrhunderts Soziologen, die diesen Aufstieg dieser neuen, sozusagen die Gesellschaft jetzt überspannenden Organisationsform beobachteten, große Befürchtungen äußerten. Max Weber ist hier vielleicht der bekannteste, der dazu, der prophezeite oder sozusagen der befürchtete, dass diese Unpersönlichkeit und Regelgebundenheit die Gesellschaft in eine Polarnacht eisiger Finsternis und Härte, so hat er sich damals ausgedrückt, führen würde. Also hier haben wir auf der einen Seite sozusagen eine datengetriebene Form sozusagen der Organisation. Parallel dazu entsteht das Konzept der Privatsphäre. Also viel später spricht dann Jürgen Habermas von dem Unterschied der Systemwelt, das ist dann eben sozusagen diese und der Lebenswelt und von der Drohung, dass diese Systemwelt die Lebenswelt kolonialisiere und eben das Private sozusagen auflöse und alles in diese übergeordnete Logik überführe. Die Privatsphäre wird eben konzipiert als eine Sphäre des Persönlichen und als die Sphäre der Autonomie, also als der Bereich, in der jeder das Recht hat und die Möglichkeit hat, sein Leben selbst zu gestalten, ohne eben von diesen großen gesellschaftlichen sozusagen Organisationsprozessen und Normierungsprozessen erfasst zu sein. Das entsteht eben, wie gesagt, parallel zur Praxis sozusagen dieser neuen Bürokratien, auch im 18. Jahrhundert primär, als Bürger begannen, also städtische Bewohner begannen, sich immer weniger als Mitglieder von traditionellen Kollektivorganisationen, etwa einer Zunft oder so zu verstehen, sondern zunehmend als Personen mit individuellen geistigen Fähigkeiten und mit Selbstverantwortung und damit mit einer gewissen Distanz zu und Freiheit von den alten wie auch neuen Kollektivmechanismen. Kant in seinem berühmten Aufsatz Was ist Aufklärung spricht eben von der Fähigkeit, sich des eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen bedienen zu können. Das ist sozusagen die Voraussetzung, die Möglichkeit sozusagen alleine zu denken. Und diese Möglichkeit alleine zu denken, diese Möglichkeit sozusagen sich der Welt gewahr zu werden, ist, was die Privatsphäre schützen soll. Also es ist in dieser Innenwelt, also in dem Moment der Reflexion, das ist eine individuelle Reflexion, in der der Mensch, der mündige, aufgeklärte Bürger eben erkennen kann, wie die Welt ist und was sein Verhältnis zu dieser Welt ist und zu vernünftigen Schlüssen zu dieser Welt, über diese Welt kommen kann. Kant entwirft diese Vernunft als etwas Universelles. Das ist jetzt nicht, geht hier nicht um die persönliche Meinung, ich finde das und jemand anderes findet was anderes, sondern eben die Idee, dass durch die Reflexion die Vernunft, die für alle gleich ist, die sozusagen universell und transzendent ist, sozusagen erreicht werden kann. Diese Fähigkeit, die ist in jedem Mann, Frauen wurde diese Fähigkeit zunächst mal noch abgesprochen, aber diese Fähigkeit, die eben ermöglicht es, durch diese ungestörte Reflexion zu denselben vernünftigen Schlussfolgerungen zu kommen. Und es ist diese universelle Dimension des vernünftigen Denkens, die das individuelle Subjekt ermächtigt, sozusagen traditionelle Autoritäten in Frage zu stellen und eben eine eigene Autonomie einzufordern Und nirgends wird das sozusagen klarer symbolisiert wie in der Wahlkabine. Die Wahlkabine darf immer nur eine Person aufs Mal betreten und sie muss so gebaut sein, dass sie von außen nicht einsehbar ist. Es ist diese persönliche und geheime Wahl, in der eben ohne Druck von außen jeder seine eigene sozusagen vernünftige Wahl treffen kann, die jetzt hier als Grundlage der staatlichen Legitimität gesehen wird. Und dieses Argument oder diese Figur oder diese Denkweise, die ist so erfolgreich, dass sie eigentlich bis zur iranischen Revolution, also 1979, von niemandem ernsthaft in Frage gestellt wird. Das heißt nicht, dass in der Praxis das immer so war. Das ist selbstverständlich, muss ich natürlich nicht betonen. Aber als Figur, woher sozusagen die Legitimität des Staates kommt, war das auch für Gesellschaften, die das sozusagen die freie Wahl recht in der Praxis mit Füßen getreten haben, in der Legitimation, in der Theorie extrem wichtig. Solche Dinge sind aber nie fix, sondern sie verändern sich mit der Zeit und die Vorstellung sozusagen, was diese Innenwelt ist, die verändert sich im Verlaufe des oder ab dem späten 19. Jahrhundert mit dem Aufkommen der Konsumgesellschaft radikal. Freud war einer der ersten, der das zu artikulieren vermochte. Sozusagen die Innenwelt ist jetzt nicht mehr der Sitz der universellen Vernunft, sondern es ist ein dunkler Ort halb bewusster Begierden, Neurosen und Zwänge. Jeder Mensch war einzigartig in dieser Kombination von diesen Begierden, Neurosen und Zwängen, und die allgemeine Vernunft ist nur noch ein kleiner Teil dessen, was diese Innenwelt ausmacht. Und die Privatsphäre dient jetzt, verändert sich ein bisschen, dient jetzt in erster Linie oder dient immer mehr auch dazu, einen Schutz zu bilden für die Erkundung und die Auslebung dieser spezifischen Konstellation. Ende der 60er Jahre kommt diese Industriegesellschaft und damit auch sozusagen die Konsumgesellschaft, die auf sozusagen dem massenhaften Konsum gleicher Waren beruht. Henry Ford hat ja bekannterweise gesagt, jeder darf die Farbe des Autos wählen, solange sie schwarz ist. Also diese Idee, dass es sozusagen ein Produkt für alle gibt, diese klassische Industriegesellschaft, der Fordismus in einem Wort, kommt Ende der 60er Jahre in die Krise. Und neue soziale Bewegungen artikulieren neue soziale Werte und neue Persönlichkeitsmuster. Wie soll sozusagen ein Mensch sich selber entwerfen? Und nun rücken eben Expressivität und Kommunikation ins Zentrum. Nicht mehr in Introspektion und Kontrolle der Triebe, sondern Expressivität, Spontanität, Authentizität und Kommunikation werden als zentrale Werte sozusagen des zeitgenössischen Subjekts ins Zentrum gestellt. Gleichzeitig wird die Idee des Privaten, der Privatsphäre einer intensiven Kritik unterzogen. Einerseits wird sie als bürgerlich sozusagen repressiv und verklemmt angesehen. Die progressiven Wege der 60er, 70er Jahre reißen die Türen von den Klos. Und andererseits gibt es eine feministische Kritik, die die Privatsphäre als patriarchal kritisiert, weil das Private eben keine Zone der Freiheit darstelle, sondern lediglich eine Fortsetzung der Unterdrückung der Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft, die gleich auch die öffentliche Sphäre charakterisiere. Dennoch verliert das Konzept der Privatsphäre zunächst nichts an seiner Mobilisierungskraft, besonders in Bezug auf das Verhältnis zu staatlichen Organisationen. Ein letzter Höhepunkt erreicht sozusagen diese klassische Form Mitte der 80er Jahre im Widerstand gegen die Volkszählung. Hier werden diese ganz klassischen Figuren, wie weit darf der Staat gehen, was ist sozusagen die Privatsphäre des Einzelnen nochmals verhandelt, und die Volkszählung scheitert ja dann weitgehend. Aber wie ist es heute? Die Werte, die in den sozialen Bewegungen der 1960er Jahre artikuliert wurden und die sich sozusagen eine veränderte Subjektivierungsweise, also eine veränderte Vorstellung, wie man sein soll, wie man sich selber entwerfen soll, in welchem Verhältnis man zur Welt steht, die diese Subjektivierungsweisen artikuliert haben, haben sich im Verlaufe der nächsten 3 Jahrzehnte, also bis heute, quer durch die Gesellschaft verbreitet. Und entgegen sozusagen der ursprünglichen Intention, wie sie formuliert wurden, sind sie fest sozusagen im zeitgenössischen Kapitalismus verankert. Ich komme da nochmals drauf zurück. Also Expressivität und Kommunikation, oder wie man heute vielleicht eher sagen würde oder eher sagt, Kreativität und Teamfähigkeit, gelten heute als jene menschlichen Eigenschaften, die wichtig sind, um in dieser Gesellschaft erfolgreich zu leben zu können. Es ist heute quasi unmöglich, ein Argument gegen Kreativität und Teamfähigkeit zu machen. Wer könnte da schon etwas dagegen haben? Ich muss sagen, es fällt mir jetzt auch nichts ein, aber das heißt einfach nur, wie stark sich so etwas, eine neue Sicht oder eine veränderte Sicht auf was es heißt, ein Mensch zu sein, durchgesetzt hat. Vor 30, 40 Jahren wäre das irgendwie abstrus gewesen, von den Leuten das zu verlangen. Da wäre irgendwie Pünktlichkeit und Unterordnung wären viel wichtiger gewesen. Was will man von jemandem, der an einem Fließband steht, Kreativität verlangen? Das ist völlig falsch an. Sozusagen Anforderung. Also hier ist ein neuer Common Sense, ein neues Normal sozusagen entstanden, wie wir uns entwerfen, wer wir sind, wer wir sein wollen, wer wir sein können. Und die sozialen Medien, die bauen ja genau darauf auf. Sie setzen genau diese Fähigkeit voraus. Jeder muss etwas zu sagen haben. Es wird vorausgesetzt, dass man irgendetwas zu sagen hat, und nur, das heißt nur die Auswahl eines lustigen Profilbildes. Und jeder muss sozusagen sein eigenes Netzwerk aufbauen und pflegen und sozusagen seine Teamfähigkeit in was immer das für eine Gemeinschaft dann ist, dauernd unter Beweis stellen. Das hat Auswirkungen auf die Frage, wie heute Autonomie, das heißt die Fähigkeit, das eigene Leben zu bestimmen, wie ich schon gesagt habe, konzipiert wird. Die Privatsphäre, diese im klassischen Sinne, diese Zurückgezogenheit, diese Grenze zwischen innen und außen, die Introspektion, wird nicht mehr so sehr als der Hort des wahren Selbst empfunden, sondern primär als ein Unterbruch der Kommunikation. Und dieser Unterbruch der Kommunikation ist zunächst einmal die Bedrohung der eigenen Position im Netzwerk, das durch dauernde Kommunikation hergestellt, verändert, aufrechterhalten wird. Das heißt, diese Vorstellung, sich zurückzuziehen, ist bis zu einem gewissen Grad, nicht immer, nicht überall natürlich, aber grundsätzlich eigentlich eine Bedrohung. Das heißt nicht, dass es nicht Momente gibt, in denen man sich zurückzieht. Es geht nicht darum, dass es völlig verschwindet. Aber als Idee sozusagen ist der Rückzug heute nur noch denkbar vor dem Hintergrund dieser dauernden Kommunikationsfähigkeit und der dauernden Ansprüche eben zu kommunizieren. Also Autonomie wird heute primär im Austausch mit anderen, mit Gleichgesinnten erfahren, als etwas, das eben nicht in der Innenwelt des Einzelnen, sondern in der Innenwelt der Gruppe zu verorten ist. Der klassische Gegensatz, der sozusagen die Sozialtheorie der letzten 100 Jahre mitbestimmt hat, der klassische Gegensatz zwischen Individuum und Gesellschaft löst sich auf. Um ich selbst zu sein, brauche ich immer expliziter die anderen, die meine Eigenheit verstehen, schätzen und anerkennen. In der Praxis entsteht Individualität, das heißt, dass die Eigenheit und die Gemeinschaft, in der diese Individualität einen Wert hat, eben gleichzeitig. Es ist nutzlos, sozusagen über Spezialwissen zu verfügen, in einer Welt, in der dieses Spezialwissen nicht geschätzt wird. Ich glaube, das kennen alle hier. Gleichzeitig, also wir haben jetzt zunächst eine Veränderung sozusagen, wie Leute Autonomie zu erlangen versuchen. Und gleichzeitig haben sich aber auch die Bürokratien, die großen sozialen Organisationsformen verändert. Wir erwarten heute von Ihnen, dass Sie nicht mehr einfach regelkonforme, für alle gleiche, unveränderliche Dienste abliefern, sondern wir wollen eigentlich, dass Sie auf die individuellen Eigenheiten eingehen können. Besonders ausgeprägt sozusagen ist dieser Wunsch, aber auch die Fähigkeit, diesem Wunsch nachzukommen, bei den großen neuen Megabürokratien der sozialen Medien, die nur noch personalisierte Services anbieten, die überhaupt keinen Standard sozusagen, alles ist für alle gleich, anbieten, beziehungsweise dieser Standard sehr, sehr tief auf einer protokollarischen Ebene und nicht mehr auf einer inhaltlichen Ebene angesiedelt ist. Also was wir erwarten heute, ist das Eingehen auf die Besonderheiten der Situation des Einzelnen. Das ist nicht ganz was Neues, auch wenn vielleicht die sozialen Medien das am extremsten machen, sondern seit den 60er Jahren, eben die bereits angesprochene Krise der Massenproduktion, die wird immer mehr abgelöst von Nischen, Produktionen bis hin zur, was heute die individualisierte Massenfertigung heißt, also Mass Customization, das für auf industrieller Basis sozusagen für jeden Einzelnen ein individuell angepasster Turnschuh und ähnliche Dinge produziert werden kann. Gleichzeitig haben fast alle großen Institutionen, sowohl staatlich wie auch privat, heute sogenannte Customer Relationship Management Software im Einsatz, die Kunden erfassen, klassifizieren und damit erlauben, sie jeweils speziell zu behandeln. Eben nicht mehr alle gleich, sondern jeder nach dieser spezifischen Klassifizierung, die über solche Software, die natürlich sehr, sehr viele persönliche Daten benötigt, erstellt wird. Das wird im Großen und Ganzen akzeptiert, weil die meisten Menschen erwarten, dass die Dienstleistungen durch die Personalisierung, dadurch, dass sie auf ihre individuelle Situation angepasst werden, besser werden. Aber wir wissen natürlich, dass das nicht so ist, sondern dass vor allem in ökonomischen Kontexten zunächst einfach mal die profitablen Kunden bevorzugt werden und die unprofitablen möglichst rasch aussortiert werden. Das Resultat davon ist sozusagen automatisierte Privilegierung und automatisierte Diskriminierung. Damit aber verliert die Idee der Privatsphäre in ihrer alten Form, also diese Trennung zwischen der institutionellen und der sozialen Welt, auf ihren Sinn. Institutionen sind, wie gesagt, individualisiert. Sozusagen, sie geben sich ein soziales, sozusagen, Anstrich. Das ist ja bei der ganzen Rhetorik der sozialen Medien ist das am stärksten. Aber grundsätzlich sind die sozialen Medien jetzt nicht anders wie die Telekom. Sie reden nur von sich selber sehr anders, weil sie jetzt quasi aus einem anderen Mindset heraus entstanden sind. Also die Institutionen, die Bürokratien haben sich individualisiert und auf der anderen Seite wird das Soziale immer mehr eben in einer Halböffentlichkeit außerhalb dessen, was klassisch die Privatsphäre genannt wird, generiert. Also es macht Sinn, sozusagen von einem Ende der Privatsphäre in diesem sozusagen klassischen Sinn zu sprechen, aber ich meine damit explizit nicht diese naive Idee der Post-Privacy. Also in dem Sinn, dass das argumentiert wird, dass es besser wäre, wenn doch alle transparent seien. Eine solche Idee kann nur von jemandem geäußert werden, der selbst noch nie Diskriminierung erfahren hat. Weil Diskriminierung hat nichts mit einem fehlenden Wissen zu tun, sondern mit einer gezielten Ablehnung bestimmter Verhaltensweisen, ob die nun sozusagen legitim oder nicht legitim sind. Also wenn die Idee der Post-Privacy ist, sind wir doch alle einfach transparent, nicht die Lösung oder die Antwort sozusagen auf dieses Ende der Privatsphäre ist, was könnte es dann sein? Und hier möchte ich wieder zurückkommen auf die Funktion der Privatsphäre. Was ist eigentlich die Funktion dessen, warum wir eine Privatsphäre wollen? Nämlich, wir wollen diese Räume der Autonomie schützen. Also es geht darum, wie diese neuen Räume, die eben nicht die alten Räume sind, nicht die alte Vorstellung davon, dass über Innerlichkeit, Reflexion und sozusagen die universelle Vernunft sich durchdrückt, wie können die geschützt werden, wenn sie eben nicht mehr im privaten, im klassischen Sinne verankert sind. Also es geht hier darum, welche neue Formen muss die Privatsphäre annehmen, damit wir ihre alte sozusagen politische Substanz unter den gegenwärtigen Bedingungen bewahren können. Man könnte das auch sozusagen Privatsphäre 2.0 nennen, das klingt ein bisschen doof, muss ich zugeben. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wir eben weg müssen von der Konzeption der Privatsphäre, die im Wesentlichen aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammt, und sagen, eine neue entwickeln müssen, die der Lebensrealität entspricht. Was schafft denn Autonomie? Autonomie schafft horizontale, oder die Voraussetzung dafür ist horizontale Sichtbarkeit, damit Menschen einander sehen können, miteinander in Verbindung treten können und gemeinsam eben einen kulturellen Horizont, also eine Idee von sich selbst und der Welt entwickeln können. Diese Fähigkeit, sich gegenseitig zu sehen, gemeinsam sozusagen ein Bild der Welt zu entwickeln und auch der gemeinsam Handlungsfähigkeit in dieser Welt zu generieren, die muss sozusagen ausgebaut werden. Und was schafft Kontrolle? Dass eben die Fähigkeit sozusagen all diese Tätigkeiten zentral zu beobachten. Und damit Menschen ohne ihr Wissen und im Wesentlichen ohne ihr Zutun zu klassifizieren, zu segmentieren und eben automatisch zu privilegieren beziehungsweise automatisch zu benachteiligen. Also wir müssen die Frage ist, wie wir gleichzeitig sozusagen eine horizontale Sichtbarkeit erlangen, aber eine vertikale Opazität. Also wie verhindern wir, dass wenn wir uns sehen, sie uns auch sehen? Ganz so ein bisschen vereinfacht gesagt. Da möchte ich so drei kurze Punkte ansprechen, die kann man dann vielleicht nachher ein bisschen in die Diskussion überleiten. Das eine ist die Frage der Systemarchitekturen. Wie sind die Systeme, die diese Sichtbarkeit generieren oder ermöglichen, auf die wir eigentlich ja nicht verzichten wollen, weil wir nicht zurück wollen in diese alten bürokratischen Strukturen, wie sind die ausgestaltet? Und was wir im Moment sehen, ist halt eine sehr erfolgreicher Umbau sozusagen der Netzwerkarchitekturen weg von verteilten Systemen hin zu zentralisierten Systemen. Aber auf zentralisierten Systemen ist diese Balance sozusagen zwischen horizontaler Sichtbarkeit und und vertikaler Opazität nicht zu machen, denn diese zentralisierten Plattformen sind optimiert und konzipiert für Kontrolle. Mit anderen Worten, mit den sozialen Medien, die wir heute haben, wird das nie was werden. Ich glaube, die sind nicht reformierbar, die sind nicht mit allen individuellen sozusagen Bewusstsein, dass man vielleicht schaffen kann und man kann die Privatsphäre hier mal ein bisschen besser einstellen und da mal ein bisschen vorsichtiger sein. Aber grundsätzlich sind das Kontrollplattformen und egal was wir machen, egal wie privat wir sind, sozusagen der Anbieter sieht immer alles. Das Ziel muss eine Systemarchitektur sein, die genau das vermeidet, die vermeidet, dass alle Daten von einem zentralen Punkt aus eingesehen werden können. Mit anderen Worten, wir brauchen eine Dezentralisierung der personenbezogenen und der interaktionsgenerierten Daten. Ohne eine Veränderung der Systemarchitektur, glaube ich, ist das einfach nicht machbar. Aber natürlich ist es nicht überall machbar, auch nicht überall sinnvoll. Das heißt, dort, wo die Daten eben zentral anfallen, ist es wichtig, dass sie frei zugänglich gemacht werden, damit die Machtdifferenziale, die durch den ungleichen Zugang zu diesen Daten entstehen, minimiert werden können und diese Daten eben allen zur Verfügung stehen, die aus verschiedenen Gründen, mit verschiedenen Fragen, mit verschiedenen Methoden diese Daten analysieren können. Ich finde, die Wikipedia macht das relativ gut vor. Das ist einer der Punkte, und ich viel kritisieren, aber einer der Punkte, die eben gar nicht so schlecht gemacht sind, ist, dass natürlich ein hochgradig zentralisiertes System ist, aber dass die Daten, die in diesem System generiert sind, eben offen zugänglich sind, weitgehend offen zugänglich sind und damit für Transparenz und Pluralismus in der Auswertung dieser Daten sorgen und verhindern, dass jetzt, sagen wir, die Wikimedia Foundation oder so hier einen enormen Wissensvorsprung gegenüber allen anderen hat. Also offene Daten sozusagen dort, wo sie zentral anfallen, ist absolut entscheidend. Der dritte Punkt, der mir absolut entscheidend scheint, um Autonomie unter diesen Bedingungen zu sichern oder auszubauen, ist eine Transparenz der Personalisierung. Aktuell können wir Zensur und Manipulation nicht mehr von einer Dienstleistung, die eigentlich ja durchaus berechtigt ist, Personalisierung per se ist nichts Schlechtes, unterscheiden. Wir wissen nicht mehr, wenn wir etwas sehen, ob wir das nicht sehen sollen, sehen dürfen oder ob wir es genuin nicht sehen wollen. Also wir können nicht mehr unterscheiden, ob sozusagen eine Filterung in unserem Sinne gemacht wird oder im Sinne anderer. Das ist eine enorm problematische Situation. Das heißt, es muss sichtbar, transparent werden, nach welchen Kriterien personalisiert wird und was dabei sozusagen unsichtbar gemacht wird. Diese Transparenz ist meine Vermutung, aber das nehme ich an, wissen die meisten hier besser als ich, kann nur sehr, sehr bedingt auf der Ebene des Codes selbst passieren. Es gibt ja Ideen, dass man so Algorithmen-Auditing machen sollte und all diese Sachen, aber ich glaube, die haben zwei sehr, sehr problematische sozusagen Einschränkungen der Wirksamkeit dieses Ansatzes, der durchaus in gewissen Momenten seine Berechtigung haben kann. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind zwei Dinge, die das sehr schwierig machen. Einerseits haben wir zunehmende Algorithmen und Personalisierungsprozedere, die durch Machine Learning entstanden sind. Das heißt, die basieren auf Code, der unleserlich ist, dessen innere Struktur wir nicht mehr beurteilen können, sondern nur sozusagen dessen Funktionieren, nur noch als sozusagen klassische Black Box, wir geben was rein, was kommt raus, okay, dann können wir gewisse Rückschlüsse machen. Das ist das eine, was sozusagen diese Transparenz auf der Code-Ebene extrem schwierig macht. Und das andere ist, dass es gute Gründe gibt, diese Transparenz sozusagen da ein bisschen vorsichtig zu sein, besonders aus Gründen sozusagen des Gamings. Also es gibt einen alten Wettkampf zwischen den Suchmaschinen und den Suchmaschinenoptimierern. Und ich würde jetzt nicht unbedingt wollen, die Position der Suchmaschinenoptimierer hier groß zu stärken. Das, glaube ich, wäre der falsche Weg. Also es gibt durchaus Gründe, die sozusagen die Transparenz des Codes etwas also limitiert zu betrachten. Aber der Weg, sozusagen, wenn wir annehmen, dass das eine Black Box ist, kann eben nicht durch Transparenz gehen, sondern über Konkurrenz und Vielfalt. Wir müssen verschiedene miteinander konkurrenzierende Personalisierungsmethoden und Dienste haben, die es eben die erlauben zu sehen, was der eine macht und was der andere macht. Auf dieser ganz klassischen, überall kommt das Gleiche rein, auf verschiedenen sozusagen Diensten kommt was anderes raus und dann kann man sich dazu in Verhältnis setzen. Ich glaube, das ist absolut entscheidend, um so etwas wie eine Autonomie zu bewahren. Also das wären jetzt diese drei Grundelemente, die mir wesentlich scheinen, ich bin überzeugt, da gibt es noch ganz viel weitere, um eine neue Konzeption von Privatsphäre, die eben auf die Stärkung der Autonomie des Menschen ausgerichtet ist, zu entwickeln. Sie sieht anders aus als die alte Theorie des Privaten, diese Idee der Innerlichkeit und der Vernunft, aber die Welt, in der sie funktionieren soll, hat sich auch fundamental geändert. Danke.
Ja, vielen Dank, Felix, für den wunderbaren Auftaktvortrag, der ganz viele Aspekte berührt, die wir hier auch in den Datenspuren nach und nach diskutieren werden, unter anderem auch Private Messengers, die Vielfalt, die wir da erleben werden, hoffentlich, und noch viele andere Sachen mehr. Fragen von euch? Wer traut sich? Sonst stelle ich vielleicht die erste Frage, aber dann seid ihr dran. Die erste Frage stellt doch Wolf.
Es klang an, dass Wahlen ja immer diese Idee haben, dass man anonym wählen kann, dass nicht jeder weiß oder auch der Gewählte nicht weiß, wer ihn gewählt hat. Inzwischen reist man ein bisschen durch die Gegend, man stellt fest, dass selbst inmitten Europas, in einem Land, das vom Fall der Mauer enorm profitiert hat, ich spreche jetzt speziell von Tallinn, dass überhaupt niemanden mehr interessiert. Also obwohl bei mehrfachen Tests aufgefallen ist, dass deren Wahlsystem und die Errungenschaft der elektronischen Ausweise Beschleunigung von bürokratischen Institutionen da entsprechend auch im Sinne des Bürgers stattfindet, das kümmert keinen. Wenn man den Leuten aufs Auge bindet, so übrigens, dass du wählen gehst, ja, das ist schön, aber eigentlich kannst du nicht sicher sein, dass deine Stimme genauso gezählt wird, wie du sie abgibst. Wie kommuniziert man den Leuten, dass es sie eigentlich interessieren sollte, weil sie sonst Gefahr laufen, ihren jungen Staat zu verlieren?
Ja, kann ich jetzt natürlich auch nicht sozusagen ein Patentrezept geben. Aber es gibt verschiedene Sachen. Also es gibt einerseits einen naiven Glauben daran, dass diese Systeme vertrauenswürdig sind. Sozusagen, das ist das eine. Und andere eine Desillusionierung dessen, was vielleicht auch meiner Meinung nach eine übertriebene Desillusionierung damit, was Wahlen bewirken können. Also dass wir in zunehmendem Maße überall große Koalitionen haben, ist sicher ein problematisches Element davon. Aber generell, also glaube ich, ist das Verständnis dessen, wie leicht so eine elektronische Wahl zu manipulieren wäre, beziehungsweise vielleicht gar nicht so leicht zu manipulieren als solches, sondern wie einfach es ist zu behaupten, sie sei manipuliert, ohne dass man es klar nachweisen kann, dass sie nicht ist, ist weitgehend nicht vorhanden. Vielleicht wird das jetzt gestärkt, sozusagen, wenn das Wahlresultat in den USA angezweifelt wird. Dann sieht man mal, welche sozusagen Wahlsysteme man transparent nachvollziehen kann und welche nicht.
Nächste Frage.
Ja, hallo, Felix Haseroth. Also erstmal vielen Dank für den guten Vortrag. Von mir vielleicht noch eine Anmerkung. Sie hatten auch darauf hingewiesen, dass viel der Kommunikation in heutigen sozialen Plattformen, die sichtbar ist, einfach eben auch diesen zentralistischen Ansatz hat. Aber ich denke eben auch, jetzt nicht nur von der rein technischen Seite kommt das ja her, sondern das entspringt ja auch der Denkweise der Menschen. Und man muss, denke ich, das auch ein bisschen in dem Kontext sehen, dass die Gründung dieser vielen sozialen Plattformen auch eine sehr imperialistische Sicht ist auf die Welt. Also, dass zentralisiert verwaltet werden soll, weil die Leute ökonomischen Zwängen unterlegen, aber auch, weil sie ihrem Gesellschaftsbild einfach diesem alten zentralen Steuerungsbild unterlegen, wo alles kontrolliert und geregelt von einer Instanz möglicherweise, eingegriffen werden kann. Und zum anderen eben auch, dass einfach die wirtschaftlichen Zwänge, unter denen die Aufrechterhaltung dieser Strukturen da ist, einfach in ein altes bestehendes System eingegliedert wird, wo es einfach die alten Machtstrukturen gibt, die auf Imperialismus und Zentralisierung, also eher von der Denkweise, nicht in dem, sag ich jetzt mal, historischen Sinne des Imperialreichs, aber was sozusagen dort fortgesetzt wird, auch was die Geldmarktpolitik und das angeht.
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist die Veränderung der sozusagen ökonomischen Grundlagen der Entwicklung. Also wenn wir uns die erste Generation von Internetdiensten anschauen, die waren eigentlich alle in einem wissenschaftlichen oder weitgehend nicht kommerziellen Kontext entwickelt, die alle darauf abzielten oder viele zielten darauf ab, sozusagen schlanke Dienste anzubieten, die dezentral gewährleistet werden können. E-Mail ist sozusagen das klassische Beispiel für ein offenes Protokoll, das eben die Interoperabilität verschiedener Anbieter ins Protokoll eingeschrieben hat, weil niemand sozusagen Lust hatte und befähigt war, zu sagen, ich mache jetzt E-Mail für die Welt. Oder? Und das ändert sich radikal sozusagen in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Es kommt sozusagen Risikokapital, treibt die Entwicklung voran und die sind natürlich sehr interessiert, diese Momente der Kontrolle, weil dort sozusagen das der ökonomische Mehrwert generiert werden kann, wieder einzuführen. Wir haben Schritt für Schritt eine Rezentralisierung der Netzwerke, besonders auf diesem letzten Layer, auf dem sozusagen Application Layer. Und solange diese Dienste so finanziert werden, und vor allem finanziert werden über die über Personalisierung von Werbung und von Diensten. Werbung ist ja nur ein Teil. Es kann zunehmend sehen wir auch, dass da immer mehr Dienste darauf angeboten werden. Solange gibt es natürlich von diesen Plattformen her überhaupt kein Interesse, irgendetwas an dieser Kontrolle aufzugeben, weil sie zentral dafür ist. Und ich glaube, entsprechend ist auch nicht, dass diese Dinger reformierbar sind. Also es ist dermaßen tief eingebaut in die technische Struktur, aber auch in die Unternehmenskultur, in die Geschäftsmodelle, die überhaupt denkbar sind, dass sich da nicht viel daran ändern lässt, Das heißt nicht, dass man sozusagen Datenschutzgesetze keine Rolle spielen, aber sie sind sozusagen nachträgliche Versuche, ein sozusagen Spielfeld, das extrem uneben ist, so ein bisschen gerader zu stellen. Aber es wird immer sozusagen ein Aufwärtskampf sein in diese extrem unebene, unfaire, ungleiche Auseinandersetzung, ein bisschen mehr Gleichheit zu bringen. Und die Frage ist, ob es möglich ist, zurückzukehren oder neu zu erfinden, diese Idee dieser offenen interoperablen Protokolle. Also vielleicht, wenn Twitter pleite geht, kann man das Twitter-Protokoll öffnen, und dann könnten interessante Dinge passieren. Aber es ist schon mal passiert, wir haben es gesehen bei Netscape, die sind nach pleite gegangen, haben versucht, sich sozusagen mit dem Open-Source-Modell zu retten, und daraus ist Mozilla geworden. Hoffen wir, dass es Twitter noch ein bisschen schlechter geht. Ja. Lieber, wenn Facebook pleite gehen würde, aber sieht nicht so aus im Moment.
Ich hätte eine Frage zu dem Begriff der Privatsphäre, und zwar der Umstand, dass jetzt Kreativität und Teamfähigkeit die Begriffe sind, die wertegebend sind. Und jetzt ist die Frage, sind die jetzt Ausdruck für die neue Privatsphäre oder ist die Privatsphäre, die diese Begriffe prägt?
Nein, ich glaube, das ist der Ausdruck einer sich verändernden Art und Weise, wie Menschen sich das Verhältnis zur Welt und zu sich selbst und zu anderen Menschen erfahren. Und das konfligiert bis zu einem gewissen Grade mit dieser Idee der mit dieser klassischen Idee der Privatsphäre, die eben nicht auf diese dauernde Expressivität, auf diese dauernde Kommunikation, auf diesen dauernden Austausch mit anderen ausgerichtet war. Also es gibt jetzt eine ganz klassische sozusagen Medientheorie, die sagt, es ist die Idee sozusagen einer inneren Welt, die ist ganz, also die ist historisch verbunden mit dem Aufkommen des Lesens. Also Lesens als der Moment sozusagen, wo die Welt über den Text im eigenen Kopf nochmal reflektiert werden muss, bevor sie eine Bedeutung bekommt. Und dass das eine spezifische Art und Weise sozusagen, wie wir uns der Welt gegenüber mit einer Distanz reflektiert, man muss mal einen Schritt zurücktreten und all diese Dinge entwerfen. Und das ändert sich eben in einem Kontext, wo sozusagen das Wissen über die Welt nicht mehr im individuellen stummen Lesen sozusagen akquiriert wird, sondern in einer dauernden Hin und Her, in einer Auseinandersetzung. Und damit verändert sich sozusagen diese Idee, wie ich selber denke und wie ich selber in der Welt stehe. Und die Erfahrung, sozusagen, wie ich eben heute in der Welt stehe, geht nur noch schlecht zusammen mit dieser klassischen Idee der Privatsphäre. So hängen die zwei zusammen.
Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen. Ich würde die gerne, vielleicht drei, vielleicht fassen wir die zusammen. Ich hole erstmal die Wortmeldungen ein und dann antwortest du geballt drauf.
Hallo, meine Frage wäre, welche Schritte der Umsetzung dieser drei Grundelemente halten Sie für realistisch? Also ist es eher eine aus der Bevölkerung hervorgehende Bewegung oder reicht das nicht aus und man muss auch politisch aktiv werden und die Politik muss da muss auch aktiv werden? Was denken
Sie? Okay, erste Frage war Implementierung.
Okay, es gibt ja so Ansätze wie Meshnets, also vermeschte Netzwerke, wo es auch Ideen gibt, das sozusagen weltweit das Internet zu revolutionieren und nicht mehr so auf zentrale Dienste anzubieten. Meine Frage wäre, was hältst du davon? Und ich denke, das kann nur funktionieren, um so ein bisschen in seine Richtung zu gehen, wenn das von unten heraus passiert. So on top wird keine Regierung sich trauen, Facebook zu zwingen, macht mal euren Laden dicht und wir rollen jetzt hier eine ganz andere Struktur des Internets aus.
Blick.
Mich erinnert der Versuch, Menschen auf Datenschutz zu sensibilisieren, an das Problem, Menschen auf Klimawandel und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Und da, finde ich, stellt sich raus, dass pessimistischer Ansatz eben überhaupt nicht wirksam ist, Menschen, also die Ignoranz von Menschen dafür zu verändern. Ich sehe, dass dieses Thema noch einen anderen Rahmen hat, wegen dem Verhältnis von Subjekt zu Autorität. Aber würden Sie sagen, dass man das übertragen kann?
Wir müssen schauen, dass ich alle drei im Kopf behalte. Ich glaube, was das Erste, sozusagen, wo setzt man da an? Das ist ein bisschen eine Frage, wo man selber steht, oder? Ich denke, von einem Hacker-Standpunkt ist die Systemarchitektur natürlich der Punkt, sozusagen, wo die eigene Handlungsfähigkeit am größten ist. Und sich dort Dinge zu überlegen, Meshnetzwerke sind eine mögliche Antwort. Andere Formen von sozusagen Architekturen, wo diese Daten eben zentral nicht anfallen, irgendwie gewisse Formen von verschlüsselten Messengers, Signal beispielsweise ist ja explizit so aufgebaut, eine spezifische Systemarchitektur gemacht, damit diese Daten nicht anfallen oder nur relativ wenig anfallen. Wir haben auch andere sozusagen Anbieter, die darauf spezialisiert sind, keine Logfiles zu generieren oder ganz kleine Logfiles zu generieren. Also ich glaube, auf der Systemarchitekturebene ist viel zu machen. Ich glaube, es reicht nicht für sich alleine, aber es ist sicher eine, wer dort handlungsfähig ist, da gibt es viel zu tun. Ich glaube, die Idee von Open Data ist ja eine, die sehr breit diskutiert wird, die auch teilweise zumindest so an den nicht so umstrittenen Rändern und auch implementiert wird, aber es ist eine, die eigentlich ein ganz, ganz dickes Brett, das da zu bohren ist, weil es ein grundsätzlich anderes Verhältnis vom Staat zu seinen Bürgern eigentlich voraussetzt. Also der Staat, vor allem die staatliche Verwaltung, die sich ja gibt ja dieses sozusagen ihren Wissensvorsprung nicht gerne her. Da auf eine Veränderung zu pochen, glaube ich, ist etwas Zentrales. Und dann von dem aus sozusagen auch auf private Institutionen Druck auszuüben, glaube ich, etwas, wo man langsam über Zeit durchaus eine gewisse Basis, eine gewisse Stärke entwickeln kann. Wir sehen das ja jetzt gerade beim Versuch, die Deutsche Bahn dazu zu bringen, ihre Daten offen zu legen oder zugänglich zu machen, dass er hier durchaus vom privaten auf, also von staatlicher auf private sozusagen übergegangen werden kann. Der dritte Punkt, ich glaube, es ist durchaus analog im Sinne von quasi Datenschutz und Umweltschutz bis zu einem gewissen Grad. Aber ich glaube, dass es dafür, wenn man den Umweltschutz betrachtet, überhaupt auch eine fundamentale Änderung der Vorstellung gab, was ist dann die Umwelt? Also das Konzept Umwelt ist eines, das Koalition ermöglicht zwischen, sagen wir, Tierschützern und Jägern, die auf anderen Ebenen nicht unbedingt auf einer gleichen Ebene sich befinden. Und ich glaube, dass Ähnliches ist möglich und wichtig mit der Frage der Privatsphäre. Aber dazu glaube ich eben auch, ist es wichtig, eine angepasste Idee von Privatsphäre zu entwickeln, die eben erlaubt, Koalitionen zwischen ansonsten sehr heterogenen Akteuren zu entwickeln, weil nur von unten nach oben, nur durch sozusagen Aggregierung von kleinen Handlungen ist das nicht möglich. Ich glaube, die Frage von Regulierung, von staatlicher Regulierung auf nationaler oder EU-Ebene, um die werden wir nicht rumkommen, weil die gibt's bereits, aber sie favorisiert eben sozusagen die großen kommerziellen Anbieter.
kein Ton mehr? Doch, ja. Super. Vielen Dank nochmal, Felix, für den interessanten Vortrag, die interessante Diskussion. Vielen Dank für eure Fragen. Erstmal einen kleinen Applaus nochmal. Dankeschön.